Ich bin Pfarrer Nikolaus sehr dankbar, auch wenn er heute nicht hier sein kann, für seine Predigt letzte Woche zur Erntedank. Und weil er dort schon klare Worte zur Bundestagswahl nächste Woche gefunden hat und ich dem von hier vorne nichts hinzuzufügen habe, mache ich das Fass heute nicht auf. Ich möchte lediglich jeden nochmal dazu ermutigen, ja nicht nur in der kommenden Woche, sondern generell auch für unser Land zu beten und auch so die eigene Entscheidung im Gebet vor Gott zu bringen, die eigene Wahl. Ich denke, wir als Christen haben in unserem Land eine Verantwortung und wir tun gut daran, sie wahrzunehmen. Darum, Verantwortung als Christen zu übernehmen, geht es auch in dem Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe. Allen, die wie ich Uwe Schäfer und seine Predigten im Internet verfolgen, werden einige Gedanken vielleicht bekannt vorkommen. Es war so eine Predigt von ihm über die Speisung der 5000, wer hätte das gedacht bei dem Titel, die er vor ein paar Wochen gehalten hat, die mich sehr inspiriert hat. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mir durch diese Geschichte auch was für uns und unsere Gemeinde aufs Herz legen will. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich lese zunächst mal einfach die Geschichte vor aus Matthäus 14, die Verse 14 bis 21. Super. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Ich denke, diese Geschichte ist nicht umsonst eine der bekanntesten aus dem Neuen Testament. Schließlich ist der Kern ihrer Aussage, dass Jesus auf wundersame Weise das Grundbedürfnis nach Nahrung stillen kann. Also Leben im Überfluss. Für uns vielleicht weniger spektakulär als für Menschen in anderen Teilen der Welt, aber Brot und Fisch einfach zu vermehren, wäre schon super. Und für die, die sich für Fischbrötchen jetzt nicht so begeistern können, stellt euch einfach was anderes vor. Ich glaube, es ist zulässig. Und man könnte ja jetzt die Frage stellen: Wie geht das, Jesus? Können wir das vielleicht irgendwie bei dir lernen? So Family-Packung AD. Ich hole mir jetzt einfach nur noch so kostenlose Proben und vermehre die dann einfach so für meine Familie. Problem gelöst, wäre super. Und ich kann mir vorstellen, und dass uns das gut gefallen würde, aus diesem Text jetzt so einen 5-Punkte-Plan für grenzenlose Nahrungsversorgung abzuleiten. Meine Erfahrung mit Gott ist allerdings, dass er sich nicht instrumentalisieren oder für unsere Zwecke missbrauchen lässt. Und so möchte ich kein 5-Punkte-Konzept vorstellen, wie wir unser Leben vereinfachen können, sondern 5 Aspekte dieser Geschichte beleuchten, von denen ich glaube, dass sie uns überhaupt erst verstehen lassen, worum es Jesus hier eigentlich geht. Und den ersten Aspekt, den nenne ich jetzt mal: sich innerlich bewegen lassen. Ich hoffe, das kann man teilweise lesen. Und da heißt es gleich in Vers 14: Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Diese Beschreibung, dass Jesus innerlich bewegt war, findet sich noch an einigen anderen Stellen des Matthäus-Evangeliums wieder. Und die Übersetzung Hoffnung für alle, die verwendet an der Stelle den Begriff Mitleid haben, dass Jesus Mitleid hatte. Und ich finde diese Übersetzung, ja, es stimmt schon, aber ich finde sie an dieser Stelle einfach zu schwach. Also ich habe Mitleid mit einem Kind, was hinfällt und sich das Knie aufschrammt. Da habe ich Mitleid mit. Aber was hier im griechischen Urtext steht, würde sich vielleicht besser mit, da drehte sich ihm der Magen um, übersetzen lassen. Das ist das Gefühl, das man hat, wenn man mit dem Elend anderer konfrontiert wird und sich plötzlich bewusst wird, dass Wegschauen keine Option ist. Dem barmherzigen Samariter aus Lukas 10 drehte sich der Magen um, als er diesen ausgeraubten Verwundeten am Straßenrand sah und alles in seiner Macht Stehende tat, um dem Mann zu helfen. Was bedeutet das für uns, sich innerlich bewegen zu lassen? Auch wenn wir jetzt vielleicht die globalen Katastrophen unserer Welt aufzählen könnten, brauchen wir doch gar nicht so weit zu schauen, um innerlich bewegt zu werden. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei dem humanitären Elend, das mittlerweile unaufhaltsam über unsere Landesgrenzen zu uns kommt, oder bei dem gesellschaftlichen Elend, das in Deutschland scharenweise Familien in die Brüche gehen, mit tiefen Wunden in den Herzen, nicht nur der sich früher Liebenden, sondern auch vor allem an den Herzen der Kinder. Oder bei dem geistlichen Elend, das mehr als 65%, also mehr als 8 Millionen Menschen hier im Osten Deutschlands keinerlei Bezug zu irgendeinem Gott haben. Und selbst unter diesen übrigen 35% ist es nur eine schrumpfende Minderheit, die diese rettende Botschaft von Jesus gehört, geglaubt und angenommen haben. Soweit das Auge reicht, werden wir mit Situationen konfrontiert, die uns innerlich bewegen wollen. Ich muss zugeben, mein Bild von Jesus sieht häufig so aus, dass er ja sowieso nichts anderes zu tun hatte, als Menschen zu heilen, zu predigen, seine Jünger zu unterrichten, eben die Menschen zu retten. Natürlich lässt er sich von der Not der Menschen innerlich bewegen. Für uns ist das schwieriger, weil uns ja noch so vieles andere beschäftigt. Und bei Jesus ist das ja nicht so, oder? Bin ein bisschen ins Stocken geraten, als ich die Verse vor dieser Geschichte gelesen habe. Weil dann komme ich irgendwie zu dem Schluss, dass Jesus in dieser Situation sehr wohl mit ziemlich vielen anderen Dingen beschäftigt sein könnte. Er hat gerade einen regelrechten Predigtmarathon hinter sich gebracht, hat Leuten viele Gleichnisse erzählt, um ihnen zu verdeutlichen, was Gottes Reich ist und wie es funktioniert. Seine Jünger hatten ihre erste Evangelisationstour und sowas schlaucht einfach. Doch als er dann nach Nazareth, seine Heimatstadt, kommt, wollen die Menschen überhaupt nichts mit ihm zu tun haben und lehnen ihn schlichtweg ab. Und das ist echt so ein Schlag ins Gesicht. Und kaum hat er Nazareth verlassen, erreicht ihn die Nachricht, dass sein bislang einflussreichster Unterstützer Johannes der Täufer im Gefängnis hingerichtet worden ist. Und das ist schon mehr als ein Schlag ins Gesicht, das ist so ein Tritt in die Weichteile, auch für Jesus. Und ich hätte vollstes Verständnis für Jesus gehabt, wenn er den Menschen in dieser Situation einfach gesagt hätte, ey, sorry Leute, heute nicht. Ich bin völlig am Ende, ich muss jetzt erstmal selbst wieder klarkommen und mir Zeit mit Gott nehmen und so. Hätte ich vollstes Verständnis für gehabt. Und die Aussage an uns soll bestimmt auch nicht sein, dass diese Zeit für uns mit Gott nicht ihren Platz haben soll und haben muss. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir um solche Zeiten regelrecht kämpfen müssen, weil sie so wichtig sind. Aber sollten wir es nicht gerade in solchen Situationen erst recht zulassen, dass Gott unser Herz neu mit dem Schmerz konfrontiert, den er selbst für die Menschen, die er liebt, empfindet? Gott möchte, dass wir uns innerlich bewegen lassen. Den zweiten Aspekt möchte ich nennen, Mangeldenken überwinden. Jesus begegnet also den Menschen und heilt ihre Kranken. Und die Zeit fliegt nur so vorbei. Scheinen viele Kranke gewesen zu sein oder Jesus hat ein bisschen länger gebraucht als sonst. Und scheinbar hat Jesus völlig vergessen, auf die Uhr zu schauen oder zu bedenken, dass sie irgendwo am ADW sind oder nicht eins und eins zusammenzuzählen, dass die Leute irgendwann wahrscheinlich Hunger bekommen würden. Und so heißt es ab Vers 15, als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Und das ist ja schon mal die Oberkrönung. Schon krass genug, dass Jesus seine eigenen Energiereserven und die seiner Jünger bis an die Grenzen ausreizt, aber dass er jetzt so gar keinen Blick dafür hat, dass die Menschen um ihn herum Bedürfnisse haben, die hier und jetzt niemals gestillt werden können, das ist schon heftig. Und als seine Jünger ihn darauf aufmerksam machen, antwortet er ihnen nur, dass sie den Leuten zu essen geben sollen. Hallo, geht's noch? Hier in der Wüste, jetzt am Abend, für 5000 Männer, Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt? Wir haben doch nichts, gar nichts. Naja, bis auf 5 Brote und 2 Fische, aber die reichen ja gerade mal so für uns. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich musste spätestens an dieser Stelle so an uns und unsere Gemeinde denken. Jetzt mal ehrlich. Möchte niemand so nahe treten, aber hier in Großgrabe, so eine kleine, popelige Ortsgemeinde, konfrontiert mit all den großen Herausforderungen unserer Zeit. Selbst wenn hier über die Jahre doch echt was passiert ist, und das möchte ich nicht kleinreden, so muss man doch einfach auch mal sagen, dass es im Grunde genommen auch sich wie ein Kampf gegen Windmühlen anführt, fühlt. 2 Schritte vor, einer zurück, dann nochmal einer zurück, einer vor, dann wieder 2 zurück irgendwie. Und wir gehen zwar schon an unser Limit, aber für mehr als unseren Eigenbedarf reichen unsere Ressourcen kaum aus. Ja, mal hier und da. Und schon gar nicht für die vielen Leute in unserer Umgebung, die keinen Schimmer haben, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Und doch, sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht 5 und 2 zusammenzählen könnte oder sich ausmalen kann, dass wenn er 5 Brote auf 5000 Männer verteilt, die Scheiben ziemlich dünn werden. Ich glaube, dass er den Fokus der Jünger weg von ihrem Mangel auf ihr Potenzial legen will. Und die Frage ist nicht, was habt ihr alles nicht, sondern die Frage ist, was habt ihr? Und wenn ich unsere Gemeinde dahingehend anschaue, dann muss ich sagen, wir haben doch deutlich mehr als nichts. Und sogar mehr als nur 5 Brote und 2 Fische. Von Räumlichkeiten, Finanzen und Möglichkeiten bis hin zu Mitarbeitern, Ideen und Visionen. Und wenn jeder von uns Inventur im eigenen Leben macht, dann werden wir auch dort im Persönlichen feststellen, dass wir mehr haben als nichts. Und die Frage ist nicht, wofür fehlt dir alles die Zeit, sondern wie viel Zeit hast du? Und die Frage ist nicht, wofür fehlt dir alles das Geld, sondern wie viel Geld hast du? Und wenn deine Antwort darauf lautet, naja, es reicht gerade so für mich, dann ist der 3. Aspekt für dich und wahrscheinlich für uns alle umso wichtiger, denn er heißt, nichts zurückhalten. In Vers 18 geht es nämlich wie folgt weiter. Er aber sprach, bringt sie mir her. Was Jesus von seinen Jüngern verlangt, ist, dass sie das, was gerade so für sie selber reichen würde, ihm in die Hände legen. Ich hätte diesen Aspekt auch alles geben nennen können, aber ich weiß nur zu gut, dass dieses alles geben sich oft so anhört wie, du musst noch mehr geben. Du musst dich noch mehr anstrengen. Du musst deine Zeit besser nutzen und besser mit deinem Geld umgehen. Du musst. Und diesen Druck empfinden ehrenamtliche wie hauptamtliche Mitarbeiter in Gottes Reich nur allzu schnell, ohne Hilfe von außen selbst. Da braucht es keine weitere Predigt dazu. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Das bringt hauptsächlich ein schlechtes Gewissen ohne eine Triebkraft. Das ist wie wenn man am Boden liegt und nochmal jemand nachtritt. Das ist nicht das, was Jesus hier will. Es geht nicht darum, Jesus noch mehr zu geben, sondern alles zu geben. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber ich meine das völlig ernst. Jesus will nicht mehr von uns, er will alles. Also alles, bevor wir das, was wir haben, auf unser Leben verteilt haben. Weil dann bleibt für Jesus bestenfalls ein Anteil, wenn nicht, halt noch der Rest. Und Jesus Reste oder Anteile unseres Lebens zu geben, ist nicht das, was er will. Nicht das, was er braucht, um das zu tun, was er tun möchte. Und ich erlebe viele Christen, die genau deshalb frustriert sind, weil von ihrer Kraft, ihrer Liebe, ihrem Geld, aber vor allem von ihrer Zeit nur noch so ein Rest für Jesus übrig bleibt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. In Matthäus 6, Vers 33. Und ich frage mich, wie würde unser Terminkalender aussehen, wenn Gott ihn schreiben dürfte? Und wie würde unser Konto aussehen, wenn Gott festlegen dürfte, wofür wir unser Geld ausgeben? Wenn er zusagt, dass uns dann das alles zufallen wird, was wir brauchen, dann wäre es doch zumindest mal den Versuch wert, sich darauf einzulassen. Und ich erlebe immer wieder, wie befreiend es ist, wenn wir genau das tun. Gott tritt nicht nach, wenn wir am Boden liegen. Und sein Angebot, nichts zurückzuhalten, ist befreiend und hilft uns, wieder aufzustehen. Das ist ein riesiger Punkt. Das weiß ich. Vielleicht klingt es trotzdem so wie nach, gib mehr, streng dich mehr an. Und alles, was du machst, ist bisher falsch. Das ist nicht die Aussage. Vielleicht hilft uns der vierte Aspekt dabei, das auch noch besser zu verstehen. Und diesen vierten Aspekt, den finden wir in Vers 19 und der ist uns so vertraut, dass wir ihn schon ganz früh unseren Kindern beibringen, nämlich danken lernen. Jesus lässt die Leute sich hinsetzen und tut das, was ein frommer Jude nun mal vor dem Essen so zu tun pflegt. Er dankt Gott. Aber das Danken hat hier nichts mit einer Gewohnheit oder einer Höflichkeitsfloskel zu tun. Wir sprechen hier von einem riesigen Wunder, von einer Brot- und Fischvermehrung in der Größenordnung eines riesigen Festivals. Und die paar Minuten, die Jesus das Brot und den Fisch in der Hand hat, wo ja irgendwo das Wunder passieren muss, da macht er nicht viel. Er tut eins. Er dankt Gott dafür. Für 5 Brote und 2 Fische und 5000 hungrige Männer gucken zu. Was muss das für ein lächerlicher Anblick gewesen sein? Jesus macht uns hier vor, dass Dankbarkeit eine Entscheidung ist, die von außen manchmal ganz schön albern aussehen kann, aber unglaublich Kraft hat. Und wir kommen zum fünften und letzten Aspekt. Im Vertrauen handeln. Jesus bricht das Brot und gibt es seinen Jüngern zum Verteilen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass in der ganzen Geschichte nicht erwähnt wird, an welcher Stelle eigentlich das entscheidende Wunder passiert, wo sich Brot und Fisch tatsächlich vermehrt. Und ich für meinen Teil, ich möchte glauben, dass es in dem Moment passiert ist, wo die Jünger angefangen haben, das, was Jesus ihnen gegeben hat, zu verteilen. Es steht nicht da, gebe ich zu, ist nur meine Mutmaßung, aber es würde so sehr zu meinem Gott passen, der uns in der Stunde das gibt, was wir in der Stunde nötig haben. Nicht vorher, dann bräuchten wir ja überhaupt gar kein Vertrauen zu haben. Auch nicht nachher, dann würde er unser Vertrauen enttäuschen, sondern in dem Moment, in dem wir es brauchen. Im Hier und Jetzt, ganz egal wie öde der Ort egal wie unmöglich die Zeit ist. Und immer wieder erlebe ich es, dass wir vor großen Herausforderungen, in die uns Gott stellt, an und für sich völlig überfordert sind. Aber dort, wo Gott sagt, vertraut mir und tut das, was ich euch gesagt habe, da erleben wir immer wieder, dass Gott gibt und das im Überfluss. Diese fünf Aspekte sind ganz schön herausfordernd. Einer mehr als der andere. Ich sage euch nicht, von welchem ich rede. Das ist ja nicht so, dass das nämlich nicht betreffen würde. Sonst hätte es mich nicht so selber berührt. Diese fünf Aspekte sind ganz schön herausfordernd. Da haben wir ganz schön was zu knabbern. Wie an trockenem Brot, genauer gesagt, wie an fünf Broten. Und wer nicht weiß, was das sein soll, das ist ein Brot. Das sind so unsere fünf Brote, an denen wir zu knabbern haben. Und jetzt möchte ich die letzte Zeit gerade noch nutzen, um vielleicht noch zwei Aspekte zu nennen als Pendant für die Fische. Und die Fische sind vielleicht einfach nur dazu da, damit es flutscht. Tut mir leid, es war mal wieder eine Predigt mit Wortwitz und konnte mich dessen nicht erwehren. Also, zwei Aspekte, damit es besser flutscht. Das erste ist, die Reihenfolge beachten. Und da möchte ich vor allem betonen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen ersten Punkt wirklich zulassen, dass wir uns innerlich bewegen lassen. Dass wir diese Anliegen zu unserer eigenen Sache machen, weil wir es selber so auf dem Herzen haben, weil uns das innerlich bewegt, weil uns das berührt und weil wir nicht tatenlos sein können. Weil wenn wir das nicht tun, dann ist es nur ein Befolgen von dem, was Jesus sagt, aus Pflichtbewusstsein. Und wir fragen uns, wozu machen wir das eigentlich? Und ich weiß, dass das sehr, sehr ermüdend sein kann und auch richtig frustrierend. Und ebenso wichtig ist es, dass wir den Schritt, alles in Jesu Hände zu legen und von ihm das empfangen, was wir verteilen sollen, nicht überspringen. Sonst sind es halt tatsächlich nur fünf Brote und zwei Fische. Und bevor der Auftrag auch nur ansatzweise ausgeführt ist, alle satt zu machen, sind die Ressourcen verbraucht und es bleiben schon mal gar nicht 12 Körbe übrig. Und den zweiten Aspekt dazu noch. Das Wunder zeigt sich am Ende. Ich habe es vorhin schon gesagt, es wird in der ganzen Geschichte nicht erwähnt, an welcher Stelle nun eigentlich das Wunder passiert. Und vielleicht haben die Jünger, nachdem sie schon 500 Leuten was zu essen gegeben haben, noch immer den Eindruck, das reicht ja niemals. Das bisschen, was ich hier in der Hand habe, das reicht ja niemals. Wenn hier nicht irgendwann endlich mal ein Wunder passiert, dann wird das eine Pleite. Und haben vielleicht gar nicht gesehen, dass sie mittendrin stehen in diesem Wunder. Dass sie schon mittendrin stehen. Und ich glaube, dass die 12 Körbe unserer Arbeit, wenn wir sie dann auf uns nehmen, auch erst am Ende, das heißt vielleicht erst in der Ewigkeit bei Gott wirklich zusammengetragen werden und wir das dann erkennen werden. Und obwohl wir hier vielleicht den Eindruck nicht losgeworden sind, dass es doch niemals reichen wird, am Ende feststellen werden, dass Jesus nicht übertrieben hat, als er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Johannes 6, Vers 35. Amen. Ich darf die Band schon nach vorne bitten und möchte noch gerade mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken für dein Wort und für dieses, ja, für diese Geschichte, für dieses Wunder, was du da getan hast, wie du 5000 Männer und wahrscheinlich noch viele, viele Frauen, viele, viele Kinder dazu mit satt gemacht hast, mit 5 Broten und 2 Fischen. Und Herr, wir erleben, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wie herausfordernd das ist, was du uns da mitteilst in deinem Wort. Und ich möchte für uns beten, weil du weißt auch, wo, an welchem Punkt jeder einzelne von uns auch gerade steht. Ich möchte dich bitten für jeden von uns, der irgendwie so eine Kälte oder so eine Hartherzigkeit mittlerweile empfindet, dass ihn das, was er an Elend um sich herum sieht, dass ihn das gar nicht mehr so wirklich berührt. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen damit berührst. Nicht um uns komplett fertig zu machen, sondern um uns auf das auszurichten, was dir wichtig ist. Ich möchte für jeden Einzelnen bitten, der irgendwie nur diese großen Aufgaben sieht und dann verzweifelt daran, dass es nicht genug ist. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Blick auf das legst, was du uns gegeben hast. Das, was wir wirklich zur Verfügung haben. Ganz egal, ob das wenig ist oder viel in unseren Augen, sondern dass wir dieses Mangeldenken, diesen Mangelgedanken, dieses Mangelbewusstsein überwinden. Herr, du weißt auch, wie schwer es uns fällt und wie riesig diese Herausforderung ist, nichts zurückzuhalten, was wir gerade für uns selber bräuchten. An Zeit, an Geld, an Liebe, an Kraft, an Hoffnung, an Freude, an Herzblut. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns zeigst, dass du vertrauenswürdig bist. Dass du uns nicht das Notwendige wegnehmen willst, sondern uns das, was wir wirklich nötig haben, geben willst, wenn wir dir alles geben, was wir haben. Und ich bete darum, dass wir Dankbarkeit lernen, dass wir wirklich aufschauen können zu Gott, unserem Vater, und ehrlich uns dazu entscheiden können, Dank zu sagen, ganz egal, wie lächerlich das aussieht. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach auch danken für diese Gemeinde. Ich möchte dir wirklich danken für alles, was du hier tust, für jeden Einzelnen, der hier ja in deinem Reich und in deinem Auftrag steht. Und da möchte ich dir einfach für danken. Hilf du uns, Dankbarkeit zu lernen. Und ich bete darum, dass wir lernen, dass wir im Vertrauen losgehen mit dem Wenigen, wie es vielleicht auch aussieht, und anfangen, das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Und dass wir sehen, dass unser Vertrauen nicht enttäuscht wird in dir. Ich danke dir für dieses Wort. Und ich bete für uns, dass wir es verstehen, dass wir es annehmen und in unser Leben übertragen und sehen, dass du uns den Weg zum Wunder führst. In Jesu Namen. Amen.